Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Ilmenreich. Die Musik von Gustav Mahler. Für den US-amerikanischen Dirigenten Michael Tilson Thomas war sie ein Lebensmittel. Für ihn und sein Orchester, das San Francisco Symphony Orchestra, ganze 17 CDs füllen ihre Mahler-Aufnahmen. Mit Preisen, Lob und Auszeichnungen wurden sie überhäuft. Da Michael Tilson Thomas im Alter von 81 Jahren gestorben ist, erinnern wir gleich an ihn und sein gigantisches Malerprojekt. Außerdem sprechen wir über den neuen Film mit Isabelle Huppert. Die reichste Frau der Welt heißt er. Dann versorgen wir sie mit Neuigkeiten zur sogenannten Fördergeldaffäre Antisemitismus in Berlin. Und der gestrige Abend an der Mailänder Scala, auch der ist Thema bei uns. Aber erst einmal zu MTT. Klingt wie ein Markenname und ist es in gewisser Weise auch. Halb Markenname, halb Spitzname. Diese Abkürzung, um nicht immer die 6 Silben von Michael Tilson Thomas aussprechen zu müssen. Geboren 1944 in Los Angeles, wurde aber San Francisco zum Zentrum seiner musikalischen Karriere. 25 Jahre lang war Michael Tilson Thomas Chef des San Francisco Symphony Orchestra, ein Publikumsliebling, eine musikalische Legende. Wie am Nachmittag bekannt wurde, ist Michael Tilson Thomas an diesem Mittwoch im Alter von 81 Jahren gestorben. Deshalb bin ich jetzt mit unserem Musikkritiker Jörn Florian Fuchs verbunden. 25 Jahre, Florian, das ist eine Ewigkeit, oder? Im kurzlebigen Musikgeschäft der Klassik.
Ja, und auch in den USA, wo es zwar schon das ein oder andere Orchester gibt, das sich gerne an Leute bindet. Man denkt vielleicht an Franz Welser-Möst und Cleveland. Das ist jetzt auch schon eine lange, lange Zusammenarbeit. Aber die Verbindung zwischen eben MTT und seinem Orchester in San Francisco war sehr, sehr speziell. Er hat aber allerdings ja auch viele andere Orchester regelmäßig geleitet und war auch immer wohl gelitten. Also das ist etwas, was ich auch über die Jahre mitbekommen habe, wo er mal zu Gast war, hieß es eigentlich relativ schnell, ja, wann ist denn in dieser umfangreichen, in dem umfangreichen Terminkalender noch ein bisschen Platz, dass er wieder zu uns kommt? Also es war wirklich jemand, den eigentlich jeder mochte im Orchester und auch was das Publikum betrifft.
Und er mochte ganz besonders Mahler. Wir haben vorhin schon ein paar Takte aus der 3. Mahler-Sinfonie gehört mit San Francisco Symphony. Was hat denn den Mahler von Michael Tilson Thomas ausgezeichnet?
Das ist schon die große orchestrale Pranke, das ist schon Pathos, was da immer eine Rolle spielte. Da könnte man so ein bisschen klischeehaft sagen, war er schon ein typischer Amerikaner. Da ging es schon auch um Show, um große Effekte, aber es war nie eine Oberflächlichkeit. Es ist nicht auf den Effekt gebürstet gewesen, sondern er ist auch sehr genau an die Partituren herangegangen und hat sich eben immer wieder neu, gerade mit Mahler, aber auch mit so seinen anderen großen Steckenpferden, Charles Ives oder Aaron Copland befasst und die immer wieder neu, ja, sich neu inspirieren lassen, hat neu analysiert, hat auch neue Quellen aufgenommen, war also immer auch auf der musikwissenschaftlichen Ebene durchaus bewandert und immer unterwegs und interessiert und ist eine Reise gegangen sein ganzes Leben hindurch mit eben seinen zentralen Komponisten und das ist eben vor allen Dingen Mahler. Das ist etwas, was auf der einen Seite, fand ich, immer so direkt ins Blut geht und zugänglich war, das aber nie, was man manchmal auch heutzutage dann bei Kollegen oder Kolleginnen hat, dass schnell das Pulver verschossen wird und das eben Punkt gesetzt wird und danach denkt man, oh, das war schon. Das heißt, gerade das Inszenieren, sage ich mal, von Steigerungen, das lag ihm sehr, sehr gut und das ist ein herausragender Interpret, auf jeden Fall natürlich nicht nur von Mahler. Neue Musik ist noch ganz wichtig für ihn gewesen. Er hat in San Francisco viele Werke uraufgeführt. Steve Reich war ihm nah. Also es ist, man kann das gar nicht aufzählen, wie viele junge Komponisten gerade auch er damals auch gefördert hat und zum Beispiel in der ersten Saison in San Francisco in jedem Konzert gesagt hat, ein Stück ist zeitgenössisch, Punkt. Völlig neu damals für die USA und auch heute in der Form selten zu finden.
Ich greife mal zwei Worte von dir auf, Show und Inszenierung. Nach Leonard Bernstein musste man als US-Dirigent ja auch immer ein großer Kommunikator und Musikvermittler sein, um nicht unbedingt Showmaster zu sagen. War Michael Tilson Thomas das auch?
ganz extrem. Das ist schon der Nachfolger von Bernstein. Auch ein bisschen eben vom Stil, könnte man sagen, aber vor allen Dingen von der Musikvermittlung, um dieses Wort wirklich zu nehmen. Er hat die Proben geöffnet für Schulklassen. Es gibt ein umfangreiches Multimedia-Archiv, auch abrufbar. Die Musikvermittlung war ganz, ganz entscheidend. Es gab auch sozial benachteiligte Gruppen, die er dann gerne ins Orchester, in den Konzertsaal geholt hat. Ein Aspekt war auch das Multimediale. Er hat also sehr früh angefangen, Aufnahmen zu machen, auch Videoaufnahmen damals noch oder auch Konzerte zum Beispiel mit Visualisierung zu machen. Heute ist das zum Teil fast zu sehr schon en vogue. Das heißt, dass man im Orchester sitzt und zugleich eben dann auch noch eine visuelle Ebene hat, ohne dass die jetzt einfach nur dekorativ ist. Also da ist er auch multimedial unterwegs gewesen und war auch auf diesem Gebiet ein absoluter Vorreiter. Man muss noch sagen, das Tragische ist vielleicht ein bisschen, ich habe ihn vor ein paar Jahren in Luzern noch getroffen. Da war er sehr gezeichnet von eben einem Gehirntumor und war aber noch guten Mutes, hat Schostakowitsch dirigiert, hat auch einen Werkstattkurs gegeben und vor 2 Monaten ist erst sein Ehemann gestorben noch und jetzt ist er dem nachgefolgt. Er hat bis letztes Jahr allerdings noch auf dem Podium gestanden und hat sein umjubeltes Abschiedskonzert noch gegeben, auch mit eigenen Kompositionen übrigens.
Zum Tod des Dirigenten und Komponisten Michael Tilson-Thomas, danke an unseren Musikkritiker Jörn Florian Fuchs.
Luxus und Schönheit waren immer schon unsere Grundsätze.
Luxus und Schönheit, man glaubt es ihr aufs Wort, denn wie aus dem Ei gepellt sitzt sie da auf ihrem Chefinnensessel. Perfekte Föhnfrisur, Lippenstiftfarbe passend zum Blazer, schwerer Goldschmuck und eine Ausstrahlung, die keinen Widerspruch erlaubt. Isabelle Huppert in der Rolle der industriellen Marianne Ferrer, die besitzt Geld und Macht im Überfluss. Nichts und niemand kann ihr was anhaben, bis der Fotograf Pierre-Alain Fantin auftaucht und alles auf den Kopf stellt. Die reichste Frau der Welt heißt der neue Film des französischen Regisseurs Thierry Clifat. Heute kommt er in die Kinos und wir sprechen darüber mit der Filmkritikerin Katja Nikodemus. Was, Katja, was findet die Millionenerbin an diesem Fotografen?
Ja, diese superreiche Frau, die hat ja ein ziemlich durchgetaktetes Leben, das sie eigentlich auch langweilt. Also Frühstück mit ihrem Mann, serviert vom Butler, Mittagessen auch serviert vom Butler, dann Abendessen mit dem Premierminister, Aufsichtsratssitzungen, das hat man ja eben gehört, Familientreffen, die werden ebenfalls routiniert absolviert. Und diese Routine, die wird eben von ihrem neuen Freund Alain durchbrochen. Und dieser schwule Fotograf, der ist eben witzig, anzüglich, durchtrieben, der hat von nichts und niemandem Respekt, das gefällt ihr. Und er kritisiert eben auch Mariannes madammige Kleidung, ihre Betonfrisur. Und er stellt sozusagen alles in Frage, was diese Familie aus Milliardärsspießern ausmacht. Und Geld scheint ihn nicht zu interessieren. Und umso lieber nimmt er dann und umso leichtherziger die Geldgeschenke seiner älteren Bekannten an.
Wem das jetzt alles irgendwie bekannt vorkommt, dieser Film beruht ja auf wahren Begebenheiten, auf der Geschichte der L'Oréal-Erbin Liliane Bettencourt, der ein Fotograf auch horrende Summen aus der Tasche gelockt hat. Wie nah ist dieser Spielfilm mit Isabelle Huppert an der realen Geschichte?
Also dieser Konflikt zwischen der L'Oréal-Erbin Bettencourt und ihrer Tochter, der war ja ein Riesenskandal in Frankreich, also echtes Gazettenfutter. Und die Eckpunkte dieser Geschichte, die nimmt der Film auf. Also die milliardenschweren Geldgeschenke, der Versuch der Tochter, die Mutter unter Vormundschaft zu stellen, dann die rechtsextreme Verstrickung der Familie während des Zweiten Weltkriegs. Es gab dann auch einen Wahlkampfspendenskandal mit Nicolas Sarkozy. Und der Film liefert sozusagen die psychologische Innenansicht dieser Familiengeschichte. Also der Skandal um die Geldgeschenke zum Beispiel, der wird plötzlich dreidimensional. Man versteht, warum die Familienchefin endlich mal Spaß haben will, mit dem neuen Kumpel in Nachtclubs geht und sich einfach mal daneben benehmen will. Und man versteht eben auch die Eifersucht der Tochter, die sie von ihrer Mutter nie geliebt fühlte. Also letztlich ist die reichste Frau der Welt auch das Drama des enttäuschten Kindes, nämlich dieser Tochter.
Mhm. Der Film wird ja als komisches Drama beworben. Irgendwie klingt es für mich jetzt erstmal nach dramatisch bis tragisch. Wie wird das Lustige dargestellt?
Also ich meine, lustig ist natürlich diese Figur des charmanten Eindringlings und Abzockers. Diese Anna pinkelt zum Beispiel in die Rosenbeete an der Villenauffahrt. Und darüber freut man sich natürlich, wie auch über seine Anzüglichkeiten beim Abendessen. Und wirklich komisch sind eigentlich fast alle Szenen mit Isabelle Huppert. Und zwar zum einen, weil diese Schauspielerin ohnehin ein perfektes komisches Timing hat. Und zum anderen, weil sie viele absurde Dialoge ihrer Figur so unerschütterlich ernst rüberbringt, dass man einfach immer wieder lachen muss. Also natürlich freut man sich, wenn sie bei der Aufsichtsratssitzung allen einen drüber gibt und allen zeigt, wo der Hammer hängt, nämlich da, wo die Kohle ist. Oder wenn sie zur Vichy-Vergangenheit ihrer Familie sagt, so was sinngemäß, ach, das habe ich vergessen oder verdrängt, ach, das ist ja letztlich dasselbe. Und Isabelle Huppert spielt diese Suffisanz wunderbar aus in vielen wechselnden Kostümen. Das ist wirklich ihr Film.
Mhm. Nun lieben ja die Zuschauerinnen und Zuschauer die Welt der Superreichen. Diverse Dokus und Spielfilme zeigen das immer. Was erfahren wir in diesem Film denn in Die reichste Frau der Welt über Reichtum?
Also wir erfahren einmal das, was wir immer wieder gern erfahren, dass nämlich Reichtum nicht glücklich macht. Das glauben wir zumindest. Und dieser Film mag zwar auch streckenweise etwas mechanisch inszeniert sein, aber was er wirklich rüberbringt, ist, dass Isabelle Huppert's Figur überhaupt keine Vorstellung, keine konkrete Vorstellung von ihrem Reichtum hat. Also auch keine Dankbarkeit oder Demut. Also einmal wird sie von der Tochter eben damit konfrontiert, dass sie da eine Milliarde verschenkt hat. Und dann sagt sie einfach, aber das ist doch nichts für mich. Und ja, es ist nichts. Und das ist die bittere Wahrheit dieser Superreichen und dieses Films. Es ist nichts.
Die reichste Frau der Welt. Über den neuen Film mit Isabelle Huppert und Laurent Lafitte habe ich mit Katja Nicodemus gesprochen. Danke dir, Katja. Beim Geld, da bleiben wir, wechseln aber vom Spielfilm in die knallharte Realität. Es gibt Neuigkeiten in der Berliner Fördergeldaffäre, eine Art Paukenschlag. Denn der Landesrechnungshof kommt nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis, die Vergabe von Millionen Fördermitteln für Projekte gegen Antisemitismus sei evident rechtswidrig gewesen. Zudem habe es keine inhaltliche Prüfung der Förderanträge gegeben. Kurz nochmal erwähnt, die Vergabe der Fördergelder lag in den Händen der Kulturverwaltung unter dem damaligen Senator Joe Ciallo. Seit Monaten ist ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss in Berlin tätig. Wir haben an dieser Stelle immer wieder berichtet. Nun also der Prüfbericht des Landesrechnungshofes mit eindeutigem Ergebnis. Claudia van Laak aus unserem Berliner Landesstudio.
Nein, der Bericht des Berliner Landesrechnungshofs lässt keinen Spielraum für eine Interpretation. Nicht nur rechtswidrig nennen die Prüfer die Vergabe von 2,6 Millionen Euro Fördermitteln. Sie sprechen von evident rechtswidrig. Wer die Akten gelesen hat, konnte nichts anderes erwarten. Denn Berlins Kultursenatorin Sarah Whittle-Wilson hatte mit ihrer Unterschrift das Geld für 13 Projekte gegen Antisemitismus freigegeben, ohne dass die Vorhaben vorher überprüft worden waren. Und mehr noch, sagt der Rechnungshof, 2 Millionen dieser 2,6 Millionen gingen an nicht gemeinnützige Organisationen. Und diese waren eigentlich von vornherein ausgeschlossen gewesen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kulturverwaltung hatten sich vergeblich gegen die Genehmigung gewehrt, hatten immer wieder zu Protokoll gegeben, dass weder eine Jury getagt hatte, noch eine Förderrichtlinie vorhanden war. Es gab also überhaupt keine Kriterien für die Vergabe der Mittel. Doch die Berliner CDU diskreditierte diese standhaften Mitarbeiter. Es handele sich um linke Antisemiten, behauptete der maßgeblich verantwortliche Abgeordnete. Die Kritiker würden alles nur torpedieren wollen. Spätestens mit dem heute vorgelegten Rechnungshofbericht ist klar. Es ist maßgeblich die CDU, die für sich beansprucht, an vorderster Front im Kampf gegen den Antisemitismus zu stehen, die diesem wichtigen Anliegen geschadet hat. Denn zwei christdemokratische Abgeordnete, einer von ihnen der Fraktionsvorsitzende, hatten die Liste der Projekte erstellt und bei der Senatorin durchgedrückt. Es handelte sich um willkürlich zusammengewürfelte Vorhaben, darunter auch die von CDU-Parteifreunden und Mitarbeitern. Die Legislative hat also getan, was Aufgabe der Exekutive ist. Gewaltenteilung sieht anders aus. Einsicht zeigen die Abgeordneten allerdings nicht. Erst am letzten Freitag hatten sie im Untersuchungsausschuss ihr Vorgehen bekräftigt. In dieser Form Druck auf die Verwaltung auszuüben, sei etwas ganz Normales, antworteten sie als Zeugen den erstaunten Mitgliedern des Untersuchungsausschusses. Der CDU-geführte Senat ist sich der Brisanz des Vorfalls bewusst und hat deshalb am vergangenen Dienstag den Staatssekretär entlassen, der gemeinsam mit seinen Mitarbeitern bis zuletzt die Fahne des Rechtsstaats hochhielt und immer wieder auf die Landeshaushaltsordnung verwies. Der Falsche musste gehen. Die maßgeblich Verantwortlichen bleiben bis auf Weiteres. So auch Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson. Die gestandene Kulturmanagerin hat in der Fördermittelaffäre eine jämmerliche Figur abgegeben und wenig Rückgrat gezeigt. Wedel-Wilson hat sich von einzelnen CDU-Abgeordneten einschüchtern lassen, einem sogar noch freundliche Smileys geschickt, nachdem er sie beschimpft und unter Druck gesetzt hatte. Und am Ende hat Berlins Kultursenatorin die Fördermittelbescheide unterschrieben, obwohl sie wusste, dass dies rechtswidrig war. Von allen Seiten hoch gelobt, nach dem schwachen CDU-Senator Joe Cialo, ist seine Nachfolgerin durch die Fördermittelvergabe massiv geschwächt und wird noch maximal 5 Monate im Amt sein. Egal wie die Wahl im September ausgeht, das Kulturressort wird künftig von einer anderen Person geleitet werden müssen, da sind sich alle sicher. Ehrlich wäre es allerdings, sofort zurückzutreten, denn das Vertrauen in der Berliner Kulturszene hat sich Wedel-Wilson durch ihre Unterschrift unter die Fördermittelbescheide für meist dubiose Projekte verspielt.
Claudia van Laak über das jüngste Kapitel in der langen Geschichte der Fördergeldaffäre in Berlin. Romeo Castellucci ist ein Tausendsasser. Der Italiener ist bei seinen Opernproduktionen meist mehrgleisig unterwegs. In erster Linie für die Inszenierung, aber auch fürs Bühnenbild, für die Kostüme und fürs Licht. Alles in einer Hand, und zwar in der von Romeo Castellucci. Obwohl er seit vielen Jahren die großen Häuser und Festivals in Europa bespielt, ist erst jetzt seine Zeit gekommen für ein ganz besonderes Debüt, nämlich an der Mailänder Scala. Die einzige Oper von Claude Debussy. Pelléas et Mélisande stand auf dem Programm. Und in dieser Dreiecksgeschichte sind 2 Stiefbrüder in die rätselhafte Mélisande verlebt. Geheimnisvoll, mystisch, mehr angedeutet als auserzählt, Debussys Pelléas et Mélisande gilt als die Oper des Symbolismus. Die Musikkritikerin Franziska Stürz saß gestern Abend im Scala-Publikum. Franziska, Romeo Castellucci ist ein Freund von Symbolik. Mhm. Wie viel psychologische Deutungsarbeit ist denn vom Publikum gefordert bei seinem Scala-Debüt?
Also wenn man direkt dahinter schauen will, was er damit genau sagen will, sehr viel Deutungsarbeit. Ansonsten kann man die Bilder wirken lassen, muss man fast auch, weil es eine enorme Flut ist an Symbolen, an ganz, ganz starken Ausdrucksformen. Also da ist einmal die Natur, das Wasser, Mélisande, die am Brunnen gefunden wird, im Wald. Da haben wir dann auch Wald und Wasser. Dann gibt es aber auch Stein und Versteinerung und Kälte und Dunkelheit am Hof von König Arkel. Und es geht auch um eine Familie, um emotionale Bindungen innerhalb der Familie. Und irgendwie auch um Mutterschaft. Da hört man am Anfang ein Baby schreien und am Schluss wird ja auch ein Kind noch geboren, bevor Mélisande stirbt. Also da sind sehr viele starke und rätselhafte Momente.
Und das über 3 Stunden lang, so lang dauert nämlich die Oper. Mhm. Man kann sich in dieser meditativen Musik regelrecht verlieren. Bringt mich zu der Frage, wie der französische Dirigent Maxime Pascal die Sache angeht. Er ist ja ein Experte für die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts.
Ja, und er ist Franzose. Und also er gibt auf jeden Fall Debussy den Raum, den er verlangt. Und das ist eben nicht dramatisch. Das ist wirklich, sind eben diese einzelnen Szenen und jede hat eine besondere Tiefe. Und das wird ja auch ganz, ganz traumhaft und weich, aber dann auch wieder aufbäumend vom Orchester der Scala mit ihm musiziert. Das war ebenfalls sehr intensiv, ohne eben wirklich dramatisch zu sein. Da hören wir mal ein Beispiel vielleicht.
Vielleicht hören wir es schon. Gesungen wird auf Französisch und die Art des Gesangs ist ein ganz eigener bei dieser Oper. Wie genau wird dort gesungen, Franziska? Und vor allen Dingen, wie wird das gemeistert in Mailand?
Ja, also das waren eben jetzt Bernard Richter als Pelléas und Sarah Blanc als Mélisande. Und man hört schon, fordert Debussy eine sehr stark an der Sprache orientierten Gesang. Da wird viel deklamiert, es wird auch geflüstert, es muss leise sein. Dann, aber zwischendurch gibt es durchaus auch richtig heftige Momente. Da kommen natürlich die Emotionen dann doch mal raus. Das war eine sehr starke Leistung, also weil auch das Orchester und die Sänger sehr gut aufeinander abgestimmt waren unter der Leitung von Maxime Pascal. Und da gibt es noch John Relier und Simon Kinneyside als Männer, ja, als alten König und eben den Golo, den Mann, der Mélisande findet und auch einfach heiratet und sich nicht drum schert, woher sie kommt und was sie so für Sorgen hat und einfach eine neue Frau braucht für seinen kleinen Sohn Iniold. Und mit dem gibt es auch eine Szene. Also gibt es auch noch eine Knabensopran-Szene. Also das ist alles sehr, sehr stark besetzt gewesen, weil es nicht auf Äußerlichkeiten, sondern sehr, sehr auf diese innerlichen und diese Innenschau und diesem Gehalt hinbesetzt wurde und großartig, ganz im Sinne von Debussy, eben auch dargeboten.
So, jetzt ein spätes Debüt von Romeo Castellucci, vielleicht nicht unbedingt eine Reise wert, wenn man jetzt aus dem Norden von Deutschland zum Beispiel nach Mailand fahren würde, aber lohnend. Und hat sich das Warten gelohnt auf dieses Debüt?
Also unbedingt. Ich meine, dieses Werk hat alle 20 Jahre seit der ersten Aufführung 1908 unter Toscanini immer wieder eine doch beachtenswerte Interpretation an der Mailänder Scala erlebt. Da hat auch einmal Karajan selbst inszeniert. Also es gibt irgendwie eine Bindung, obwohl das eigentlich den Mailändern gar nicht so liegt. Ja, dieses Impressionistische, dieses Reinschauen in sich und nicht so die großen Arien schmettern und dann Bravo brüllen. Also da war der Applaus auch eher verhalten. Aber ich fand es trotzdem unheimlich intensiv und gerade in dieser Bildsprache mit diesem kunstvollen Zusammenwirken, also ein echtes Gesamtkunstwerk, das man da eben erleben konnte, weil Castellucci, der sich auch wirklich Zeit gelassen hat, dieses Werk anzugehen. Er hat das erkennt es und er hat auch beschrieben, dass er davor Angst hatte. Ja? Also das sind auch Urängste eines Regisseurs, die vielleicht da in der Inszenierung dann jetzt überwunden wurden. Und es war ein besonderes Zurückkommen dieses Werks auf die Bühne und eben ein besonderes Debüt dieses doch bedeutenden, international bedeutenden Regisseurs, der Kunst ganzheitlich macht mit allem, was er kann, auch Bühnenbild, Licht und Regie.
Franziska Stürz über Pelléas et Mélisande von Claude Debussy an der Mailänder Scala, inszeniert von Romeo Castellucci und dirigiert von Maxime Pascal, ab Ende nächster Woche auch online auf der Website der Scala zu sehen. Gestern hat der französisch-algerische Schriftsteller Kamel Daoud öffentlich gemacht, dass er von einem algerischen Gericht zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Heute nun reagiert der Schriftstellerverband PEN Deutschland. Enne Seidel weiß mehr in den Kulturmeldungen.
Der Schriftstellerverband kritisiert das Urteil gegen Kamel Daoud und spricht von einem massiven Angriff auf die Meinungs- und Kunstfreiheit. Kamel Daoud hatte gestern in den sozialen Netzwerken mitgeteilt, dass ein Gericht in der algerischen Stadt Oran ihn wegen seines Romans Huris zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt hat. In Abwesenheit, denn Daoud lebt heute in Frankreich. In seinem preisgekrönten Buch Huris geht es um den blutigen Bürgerkrieg in Algerien ab Anfang der 90er Jahre. Das Urteil beruht laut Daoud auf einem algerischen Gesetz, das jede öffentliche Erwähnung des Kriegs verbietet. Algerien hat nun internationalen Haftbefehl gegen den Schriftsteller erlassen. Da er in Frankreich lebt, müsse sich Daoud aber keine Sorgen machen, versicherte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot. Eine Familie aus Ecuador, die von der US-Einwanderungsbehörde ICE getrennt wird. Der Familienvater wird abgeführt, während sich die anderen Familienmitglieder verzweifelt an sein T-Shirt klammern. Diese Szene hat die US-amerikanische Fotografin Carol Guzzi vergangenen Herbst mit ihrer Kamera dokumentiert. Die Organisation World Press Photo hat das Bild jetzt zum Pressefoto des Jahres gekürt. Guzzi hat das Foto in den Fluren eines New Yorker Gerichts aufgenommen. Das Bild sei ein eindrucksvolles Beispiel für die Bedeutung von unabhängigem Fotojournalismus, sagte die Leiterin von World Press Photo. Die Kamera sei hier Zeugin einer Politik, die Gerichtsgebäude zu Orten mache, an denen Leben zerbrechen. Der World Press Photo Award ist einer der bekanntesten Wettbewerbe für Pressefotografie weltweit. Neben dem Pressefoto des Jahres hat die Jury noch über 40 weitere Bilder in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Die Jury der diesjährigen Kunstbiennale in Venedig hat unterdessen angekündigt, Russland und Israel von der Preisverleihung auszuschließen. Staaten, denen vom Internationalen Strafgerichtshof Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden, werde man bei der Preisvergabe nicht berücksichtigen, schreibt die Jury in einem Statement. Die Jury vergibt unter anderem den Goldenen Löwen für den besten Länderpavillon auf der Biennale. Gegen die Teilnahme Russlands und Israels an der diesjährigen Venedig-Biennale gibt es schon länger Proteste. Russland nimmt zum ersten Mal seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine wieder an der Kunstausstellung teil, die in gut 2 Wochen beginnt. Die Filmfestspiele in Venedig beginnen erst Anfang September. Heute wurde aber schon mal bekannt gegeben, wer dort in diesem Jahr die Jury leiten wird. Es ist die US-amerikanische Schauspielerin Maggie Gyllenhaal. Gemeinsam mit weiteren Jurymitgliedern wird sie unter anderem über den Goldenen Löwen für den besten Film entscheiden. Und die Eröffnung des neuen Museums Berlin Modern am Berliner Kulturforum wird erneut verschoben. Grund sind Schäden am Rohbau, die durch Feuchtigkeit entstanden sind, heißt es von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die Eröffnung ist jetzt erst für Mitte 2030 geplant. Zuvor war der Termin für die Eröffnung schon einmal verschoben worden, von 2027 auf 2029.
Enne Seidel mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Der EU-Gipfel auf Zypern, darüber erfahren Sie gleich mehr in den Informationen am Abend. Zuvor um 18 Uhr hier im Deutschlandfunk die Nachrichten. Das war Kultur heute mit Marja Elmenreich.